Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Kaum ist der eine Flächenbrand in der Eifel zumindest halbwegs unter Kontrolle, wütet ein neues Feuer ein Stück weiter mit noch größerer Zerstörungskraft. Im Hohen Venn, auf der belgischen Seite des Naturparks Eifel, breiten sich die Flammen seit gestern Nachmittag in hohem Tempo aus. Sie fressen sich regelrecht weiter durch Wald und Moor. Satelliten haben die Brände über die letzten 24 Stunden dokumentiert. Das Hohe Venn liegt im Grenzgebiet von Belgien und Nordrhein-Westfalen. Die Brandfläche ist hier in wenigen Stunden auf 2700 Hektar gewachsen, deutlich mehr als in der Nordeifel. Bisher wurden nur Ortschaften in Belgien evakuiert, aber nun trifft auch die deutsche Stadt Monschau Vorbereitungen für Notunterkünfte. In Hürtgenwald, wo Feuerwehr, Bundeswehr und Landwirte seit vorletzter Nacht alles getan haben, um den Ort Gai zu schützen, gab es am Abend eine gute Nachricht. David Zajons berichtet.
Den ganzen Tag haben die Rettungskräfte gekämpft. Für diesen Moment, kurz vor 21 Uhr.
Es gibt gute Nachrichten für die Bewohner von Gai. Sie dürfen ab sofort in ihre Häuser zurückkehren.
Etwa 2000 Menschen dürfen nach Hause, die Nacht wieder in ihren eigenen Betten verbringen. Damit das gelingt, hat unter anderem er alles gegeben. Frank Weindorf wohnt selbst in Hürtgenwald-Gai.
Wir gehen vielleicht mal hier rüber, das ist sehr wichtig.
Der Landschaftsbauunternehmer und seine Mitarbeiter sind hier mit ihren Maschinen als freiwillige Helfer im Einsatz.
Diese breite Schneise von ganz oben bis hier runtergezogen, damit, wenn das Feuer überspringen sollte, hier von alleine ausgeht im Grunde genommen.
Auch Panzer der Bundeswehr helfen dabei, Schneisen in den Wald zu schlagen. Landwirte stellen Wasser bereit für Hubschrauber, die aus der Luft gegen das Feuer kämpfen. Professionelle Rettungskräfte und Ehrenamtliche Hand in Hand. Nordrhein-Westfalens Innenminister lobt die Hilfe, schimpft aber über Menschen, die bei solcher Trockenheit in den Wald gehen.
Es ist einfach irre, dass man jetzt in Wäldern rumläuft. Es ist irre, jeder weiß, dass das Feuer ist entstanden durch irgendeinen Idioten. Irgendein Idiot hat das Feuer verursacht. Und darum muss man nachdenken, wie verantwortungslos die Leute in der Gegend rumrennen. Einfach irgendwas wegwerfen, das ist das eigentliche Problem.
Es ist der größte Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Aber nur wenige Kilometer entfernt ein noch größerer Waldbrand, der wohl größte in der Geschichte Belgiens. Das Hohe Venn brennt, ein Naturschutzgebiet. Zwei belgische Ortschaften mussten bereits evakuiert werden. Auch auf deutscher Seite werden mögliche Evakuierungen vorbereitet. In Hürtgenwald herrscht hingegen Erleichterung. Am Abend leuchtet bereits in einigen Häusern Licht. Die ersten Familien sind nach Hause zurückgekehrt.
Dafür konzentriert sich die Sorge jetzt auf das Hohe Venn. Dort im Grenzgebiet im belgischen Ort Küchelscheid ist unser Reporter Oliver Meyer. Oliver, 800 Hektar waren heute Morgen betroffen, heute Abend 2700, 27 Quadratkilometer. Warum geht das so rasend schnell?
Ja, das ist wirklich unfassbar. Ich war ja heute auch noch in Hürtgenwald und der Brand ist in etwa 9-mal größer. Und das war ja schon der größte Brand NRWs. Also das ist Wahnsinn. Weil das so schnell geht, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das ein Moorbrand ist. Und Moor besteht ja zu einem großen Teil aus Torf. Das Torf ist aufgrund der klimatischen Bedingungen sehr, sehr trocken. Und dann entsteht ein sogenannter Bodenbrand. Und das haben mir mehrere Feuerwehrleute heute erzählt, das sei mit der gefährlichste und schwierigste Brand überhaupt zu löschen. Denn das Ganze breitet sich im Boden aus und man kann auch nicht mal sehen, wo die Flammen dann auf einmal hochkommen. Es kann sein, dass neben mir dann die Flamme hochkommt. Also völlig unberechenbar. Und deswegen muss dieser Brand auch aus der Luft vor allen Dingen gelöscht werden mit Flugzeugen und Helikoptern.
Zum Glück ist das Gebiet ja relativ dünn besiedelt. Wie gefährlich ist es jetzt für Orte wie Küchelscheid, aber auch die Orte diesseits der Grenze?
Also es gibt ja eine Vorwarnung zumindest für 6 deutsche Ortschaften, die gegebenenfalls evakuiert werden könnten. Eine Ortschaft ist die Hier sehen wir es auf der rechten Seite von mir. Das ist eine deutsche Enklave in Belgien. Da geht es hoch nach Rützhof. Und die Feuerwehr hinter mir, die ist gerade damit beschäftigt, Rützhof zu sichern. Die machen quasi die Boden um die Häuser nass, die ganzen Gräser, dass wenn das Feuer kommt, und die Feuerwehrleute haben mir erzählt, der Wind kommt gerade aus Westrichtung, was ungünstig ist, mit hohen Geschwindigkeiten bis zu 30 km/h. Also sie rechnen fast damit, dass es morgen in diese Richtung kommen könnte. Und die versuchen eben gerade, diese Ortschaft zu sichern, indem sie die ganzen Wiesen und um die Häuser herum das Ganze nass machen.
Oliver, danke für den Bericht und alles Gute in die Eifel. Die Taliban feiern heute den Tag des Sieges. Vor 5 Jahren haben sie die Macht in Afghanistan erobert und dann, so nennen sie das, einen Gottesstaat eingerichtet. Das Islamische Emirat Afghanistan wird mit einer strengen Auslegung der Scharia regiert. Musik, Kultur, Videos, die Tiere oder Menschen zeigen, sind verboten und natürlich jede Form von Opposition. Frauen und Mädchen sind rechtlos. Mit den Taliban kam auch das Elend. Fast die Hälfte der Bevölkerung, schätzen Hilfsorganisationen, ist nicht ausreichend ernährt oder hungert. Tag des Sieges, das klingt vor allem für viele Frauen einfach nur zynisch. Lena Bodewein und Markus Spieker berichten.
Seit 5 Jahren ist diese Frau unsichtbar, wie ihre Geschlechtsgenossinnen. Die Welt darf sie nicht sehen. So wollen es die Herrscher, die vor 5 Jahren die Macht übernommen haben. Was sie als den 15. August bezeichnen, den Tag des Sieges, war der Tag, an dem die Hoffnungen zerstört wurden, die Stimme der Freiheit verstummte und Afghanistan in die dunkelste Ära stürzte. Kabul heute. Die Taliban markieren an ihrem Tag des Sieges 5 Jahre absoluter Herrschaft. Das Regime feiert sich für die erkämpfte Unabhängigkeit des Landes und die erreichte Sicherheit. Die tägliche Gewalt eines 20-jährigen Krieges ist beendet. Vor 5 Jahren reichten verzweifelte Afghanen ihre Kinder über Stacheldraht am Flughafen Kabul hinweg, um sie in Sicherheit zu bringen, aus Angst vor einer Rückkehr der Taliban-Herrschaft. Was die Menschenrechte betrifft, haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Ein strenges Scharia-Regime, inklusive körperlicher Strafen und Hinrichtungen. Frauen und Mädchen sind von Bildung und öffentlichem Leben ausgeschlossen. Wie Hope. Sie hat für die frühere Regierung gearbeitet und ihren Job verloren, weil sie eine Frau ist. Wir haben keine Grundrechte, kein Recht auf Bildung, kein Recht auf Arbeit und so weiter. Wir sitzen wie im Gefängnis in unserem Haus fest. Als sie es wagte, öffentlich zu protestieren, verlor auch ihr Mann seine Anstellung. Auch wenn die internationale Finanzierung heute drastisch zurückgegangen ist, sind nach wie vor rund 820 Hilfsorganisationen vor Ort tätig. Früher waren es Tausende. Streng überwacht durch die Taliban versuchen sie verzweifelt, Hunger, Armut und mangelnde medizinische Versorgung zu bekämpfen. Bei unserer Arbeit geht es um Gemeinschaften, nicht um Politik. Das ist wirklich wichtig zu betonen. Denn letztlich sind es die afghanischen Gemeinschaften, die einfachen Bürger, die den höchsten Preis für den Rückgang der Finanzierung und der internationalen Aufmerksamkeit zahlen. Und während sich der internationale Fokus auf immer neue globale Krisen verlagert, in der Ukraine, in Gaza oder im Golf, sehen sich die Taliban keinem nennenswerten internationalen Druck für die Unterdrückung im eigenen Land ausgesetzt. Auch Hope fühlt sich von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen. Keines ihrer Versprechen, bei denen sie behaupteten, sich für uns einzusetzen, hat zu irgendeiner Veränderung im Leben der Frauen in Afghanistan geführt. Afghanistan ist zwar gewaltsam befriedet, steckt jedoch in einer humanitären Krise. Grundlegende Freiheiten sind verschwunden, beinahe so wie die Frauen des Landes.
Gewaltsam befriedet. Markus Spieker, unser Korrespondent, ist in Kabul. Er kennt Afghanistan seit vielen Jahren, Markus. Das Regime feiert sich und wir sehen Bilder von Unterdrückung und Elend. Wie erlebst du das Land in diesen Tagen?
Ja, sehr zwiegespalten. Da sind auf der einen Seite die fähnchenschwenkenden Taliban, die hier mit Motorrädern, mit ihren Trucks den ganzen Tag rumfahren. Ich habe mit Geschäftsleuten gesprochen, die zufrieden sind wegen der guten Sicherheitslage. Aber dann sehe ich von Mal zu Mal immer mehr Bettler auf den Straßen. Ich sehe früh morgens schon Tagelöhner, die da mit ihren Schubkarren ein bisschen Gerät rumstehen, hoffen, dass sie engagiert werden. Wenn man raus vor die Stadt fährt, gibt es sehr, sehr viele Arme. Es gibt viele Menschen in Flüchtlingslagern, die zwangsweise oder freiwillig abgeschoben hier leben. Und ja, da gibt es eine große Not. Die Hälfte der Bevölkerung lebt an oder unter der Armutsgrenze, Durchschnittslohn 400 Euro im Jahr. Also denen geht es sicherlich nicht so feiermäßig wie den Taliban.
Und wie sicher ist ein Regime bei dem, was du beschreibst? Wie viel Rückhalt hat es dann überhaupt in der Bevölkerung?
Ja, es gibt ja keine Umfragen. Man schätzt, dass die Anzahl der Taliban und ihrer Sympathisanten bei nur so 10% liegt. Die anderen arrangieren sich oder erdulden das, denn es gibt ja keine Alternative, keine organisierte Opposition und keine Medien, in denen man sich kritisch äußern kann.
Die Bundesrepublik hat seit 5 Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Die staatlichen Hilfsorganisationen sind nicht mehr vor Ort. Und gleichzeitig wäre Hilfe ja dringend nötig. Wie kommt man raus aus diesem Dilemma?
Also es gibt ja Hilfszahlungen, es gibt Hilfswerke, die hier tätig sind, allerdings viel weniger als früher, was daran auch liegt, dass etwa für deutsche Mitarbeiter solcher Hilfswerke gibt es ja keine konsularische Unterstützung im Notfall. Und das gilt dann auch für afghanische Frauen, die nicht studieren können, die aber natürlich sich freuen würden über ein Stipendium für Deutschland, aber hier gar keine Anlaufstelle haben, um ein Visum zu bekommen. Und das zu ermöglichen und trotzdem das Regime nicht diplomatisch anzuerkennen, das ist eben die schwierige Aufgabe.
Markus, vielen herzlichen Dank und gute Nacht nach Kabul. Der zweite Ansturm auf Ceuta, die kleine spanische Exklave in Nordafrika, ist heute ausgeblieben. Wieder sollten Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken Flüchtlinge anlocken. Aber diesmal hatten sich die Behörden vorbereitet und sogar Wasserbarrieren eingerichtet. Vor 2 Wochen hatten es nach Schätzungen bis zu 80.000 meist junge Menschen geschafft, die Grenze zu überwinden, vor allem durch das Meer. Die meisten wurden wieder zurückgeschickt, aber tausende Minderjährige sind erstmal in Ceuta geblieben, Jungen und auch viele Mädchen. Spanien darf sie nämlich nach europäischem Recht nicht einfach abschieben. Sie aber in der kleinen Stadt zu versorgen, ist auch eine große Herausforderung. Jakob Schaumann und Christina Böker berichten.
Seit mehr als 2 Wochen leben sie auf einem Sportplatz in Ceuta. Junge Frauen und Mädchen, die meisten von ihnen aus Marokko. Ihre Hoffnung, irgendwie auf das europäische Festland kommen, denn einfach so abgeschoben werden können die Minderjährigen nicht. Wir danken der spanischen Regierung sehr für die Unterstützung. Es tut uns leid, dass wir Marokkaner in Spanien hier in Ceuta Chaos verursacht haben. Es tut uns sehr leid. Ahmed Enfedal hilft mit seiner Nachbarschaftsinitiative Principe Alfonso den jungen Frauen seit ihrer Ankunft. Was wir im Moment machen, ist, sie zu beraten, ihnen ein paar Informationen, ihnen Schutz und etwas zu essen zu geben, damit sie in einer halbwegs würdevollen Situation sind, damit sie sich als Menschen würdig fühlen, nicht auf der Straße leben und nicht ziellos umherirren. Es sind noch immer mehr als 1000 Minderjährige in Ceuta. Auch 2 Wochen nach ihrer Ankunft haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich will mein Leben in den Griff bekommen und in Sicherheit sein. Ich will eine Zukunft haben. Verstehst du? Ich will einfach meinen Traum verwirklichen. Ich will ins Ausland gehen, wie alle anderen hier auch. Weil die Aufnahmezentren überlastet sind, haben viele von ihnen keine Bleibe. Einige schlafen auf der Straße, andere improvisieren. Es gibt hier eine Lagerhalle, die für nichts genutzt wird. Wir haben uns dort Schlafplätze eingerichtet und dort schlafen wir. Und sie bringen uns eine Mahlzeit am Tag. Entlang der Küste patrouillieren heute Boote der Guardia Civil und auch an Land sind die Einsatzkräfte in Bereitschaft. Der befürchtete zweite Ansturm bleibt zwar aus, dennoch gibt es etwa 300 Festnahmen kurz vor der spanischen Grenze. Für die Mädchen in Ceuta bleibt die Lage schwierig. Vor allem die Ungewissheit treibt viele von ihnen um. Wir sind hierher nach Spanien gekommen, um zu arbeiten. Und wir sind bereit zu arbeiten und voranzukommen. Wir wollen nur wissen, ob die spanischen Behörden eine Lösung für uns finden werden oder nicht. Bis sich die Lage an der spanisch-marokkanischen Grenze wieder beruhigt hat, wird es wohl noch etwas dauern. Denn in den sozialen Medien machen unter jungen Marokkanern offenbar schon neue Termine die Runde.
Es gibt Worte, über die denken wir in normalen Zeiten kaum nach, wenn wir sie hören. In diesem Hitzesommer klingen sie plötzlich wunderschön in unseren Ohren. Die Klimaanlage ist ein Wort, das Sehnsüchte weckt. Nach Räumen, in denen man nicht schwitzt, sondern angenehm atmen, arbeiten, schlafen kann. Die Amerikaner haben sich diesen Traum zum ersten Mal vor mehr als 120 Jahren erfüllt. In den USA ist ein Büro oder eine Wohnung ohne Aircondition heute kaum noch vorstellbar. Ein kühler Traum in diesen Tagen. Aus der Geburtsstadt der Klimaanlage New York City berichtet Benjamin Best.
Heiß, heiß, heißer als die Hölle, ruft der berühmte Straßenmusiker am Times Square seinen Fans zu. 40 Grad in diesem Sommer. Wer kann, sucht Schatten, wedelt sich Luft zu oder flüchtet dorthin, wo es kühl ist. Ohne Klimaanlage ist der Alltag in Amerikas Metropole heute kaum noch vorstellbar.
Zu Hause, überall. Ich schlafe auch mit Klimaanlage. Es ist sehr heiß. Wenn mir zu heiß ist, schaffe ich nichts. Dann bin ich einfach nicht produktiv.
Die Erfolgsgeschichte beginnt vor mehr als 120 Jahren hier in Brooklyn. 1902 soll der junge Ingenieur Willis Carey in der Druckerei eigentlich nur ein Problem lösen. Feuchte Sommerluft lässt das Papier aufquellen, der Farbdruck wird ungenau. Carey entwickelt eine Maschine, die Luft kühlt und trocknet, die Grundlage für die moderne Klimaanlage. Der New Yorker Autor Salvatore Basil hat ihre Geschichte erforscht. Es war eine der ersten kommerziellen Klimaanlagen. Sie ermöglichte den Druckern, den ganzen Sommer über zu arbeiten, ohne ihr Material zu ruinieren und ohne darauf warten zu müssen, dass die Luftfeuchtigkeit sank. Eine technische Lösung wird zum Wirtschaftsfaktor. Bald können Fabriken auch im schwülheißen Sommer zuverlässig produzieren. Büros, Geschäfte und die New Yorker Börse werden unabhängig von der Hitze. Die Klimaanlage verändert, wie und wo Amerika arbeitet, wohnt und wächst und tritt von hier ihren Siegeszug um die Welt an. Mehr als 100 Jahre später wieder in Brooklyn. Bei Brooks Appliances stehen die Klimaanlagen gleich auf dem Bürgersteig. Steve Lucchesi verkauft sie hier seit Anfang der 90er Jahre. Wenn die erste Hitzewelle kommt, beginnt das Weihnachtsgeschäft mitten im Sommer. Für uns ist das wie Weihnachten. Das Geschäft zieht dann enorm an. An einem Samstag, unserem stärksten Verkaufstag, können wir 50 Klimaanlagen an einem einzigen Tag verkaufen. Für seine Kunden sind sie längst kein Luxus mehr, sondern notwendig, um durch den heißen Sommer zu kommen. Bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit fühlt man sich wie eingeschlossen. Ohne Klimaanlage wüsste ich gar nicht, was ich machen würde. Doch genau diese Abhängigkeit wird in einer immer heißeren Welt zum Dilemma. Denn Klimaanlagen schützen vor gefährlicher Hitze, verbrauchen gleichzeitig aber viel Energie. Erneuerbare Energien sind hier die Antwort. Wir brauchen den politischen Willen, diese schnell auszubauen und uns so rasch wie möglich von fossilen Energien zu lösen. Die Erfindung aus Brooklyn hat die Welt verändert. Jetzt geht es darum, weiter zu kühlen, ohne den Planeten dabei noch weiter aufzuheizen.
Zum ersten Mal war er bei einer Europameisterschaft dabei und gleich schwimmt er einen Weltrekord. Der 19-jährige Johannes Liebmann aus Eckernförde wurde heute in Paris Europameister über 1500 Meter Freistil. Für ihn läuft alles in diesem Wettbewerb. Den Titel über 800 Meter hatte er schon am Mittwoch geholt. Und jubeln konnte heute auf der 1500 Meter Strecke auch Liebmanns Teamkollege Oliver Klemet. Er holte Bronze. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Pila, lohnt sich die Anschaffung einer Klimaanlage noch?
Ja, es kommt ganz drauf an, wie das persönliche Empfinden so ist und auch vor allem, wo man wohnt. Also im Südwesten eher noch als jetzt im Norden, denn da kühlt es dann doch nächste Woche deutlich ab. Und es kommt vor allem auch wieder ein bisschen Regen. Also wir sehen es jetzt schon hier. Morgen liegt eine Kaltfront direkt über Deutschland, bringt schon den ersten Regen immer wieder. Und damit ist auch erstmal dieser ständige Hochdruckeinfluss erstmal vorbei. Es kommen immer wieder in den nächsten Tagen auch Tiefausläufer. Die bringen dichtere Wolken, auch immer mal wieder ein paar Regenschauer, ein paar Gewitter. Die treffen zwar nicht jeden, aber insgesamt steigt doch die Chance, auch mal nass zu werden nächste Woche deutlich an. Heute Nacht gibt es schon einige Regenschauer, vor allem so in der nördlichen Mitte. Die breiten sich weiter nach Osten hin aus. Sonst im Nordwesten und im Südosten längere Zeit sternenklar. Morgen früh dann noch ein paar Regenschauer, einzelne Gewitter sind mit dabei. Dann wird es meistens erstmal noch längere Zeit trocken, bevor dann vor allem so in Rheinland-Pfalz, im Odenwald, im nördlichen Baden-Württemberg auch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter entstehen. Die bringen zum Teil auch Starkregen, Hagel und auch ja, ein bisschen Sturmböen. Aber es trifft, wie gesagt, nicht jeden. Die Temperaturen heute Nacht, vor allem im Südwesten, teilweise noch tropisch in den Ballungsräumen mit bis zu 22 Grad. Ansonsten im Norden schon deutlich frischer. Und das merken wir auch tagsüber, denn dort sind die Temperaturen dann morgen meistens nur noch zwischen 20 und 25 Grad. Im Südwesten wird es nochmal heiß bis 33 Grad. Am Montag und Dienstag ist es dann immer noch leicht wechselhaft, manchmal noch Schauer und Gewitter. Am Montag dann unter 30 Grad, während es dann am Dienstag im Südwesten schon wieder heißer wird.
Dankeschön, Pilar. Das war's von uns heute Abend. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag. Und an eben diesem, am Sonntag, sehen wir uns wieder, morgen also um 23 Uhr. Bis dahin, tschüss und lassen Sie es gut gehen.